Schwarz hören. Jule wäscht sich nie. Das ist wahrscheinlich ein Song, lieber Gerhard, den alle Menschen kennen, die irgendwann mal was mit dir zu tun hatten. Was mir als erstes eingefallen ist, ist, du ahnst es, mit dem Gesicht zum Volke. Weil das war 88 für mich als Redakteurin damals und Moderatorin bei Jugendradio DT64 so ein wahnsinnig wichtiger Song. Und ja nicht nur für mich, sondern für viele, viele Menschen. Und der geht mir bis heute nicht aus dem Kopf, obwohl wir uns so lange nicht gesehen haben. Ich finde es schön, dass wir uns mal wieder sehen.
Ich auch.
Danke.
Wir sind ja früher oft über den Weg gelaufen, so bei den Festivals politischen Liedes und bei irgendwelchen anderen Konzerten. Ich habe etliche deiner Podcasts gehört und freue mich auf das Gespräch.
Ja, es geht um dich und dein Leben und den Tod, wie du weißt. Du kommst ja aus einer Pfarrerfamilie. Und wir treffen uns hier gerade auch auf einem Gelände, was mit Kirche zu tun hat, auf dem Gelände der Stephanus-Stiftung in Berlin. Da hat man ja irgendwie eher was auch mit dem Gedanken des Todes zu tun, als wenn man so ein Mensch ist wie ich, der mit Kirche nicht wirklich was am Hut hat, richtig?
Kann ich mir vorstellen, ja. Also ich habe als Kind, ich glaube, da war ich 10, 11 oder 12, da bekam ich die Aufgabe übertragen von meinem Vater, dass ich für 50 Pfennige vor der Trauergemeinde bei den Beerdigungen das Kreuz hertragen darf. Das hieß, ich wartete in der Friedhofskapelle, in der ich letzte Woche ein Konzert gegeben habe in Coswig, wo ich herstamme. Dort, die wollen jetzt Kultur in die Friedhofskapelle bringen, in losen Abständen. Und da durfte ich eröffnen. Und da habe ich so etliche meiner Lieder, die sich um Leben und Tod handeln, und auch zwei Geschichten vorgelesen, die von meiner ersten Bekanntschaft mit einer Zigarre auf dem Friedhof, die nämlich einen Leichenträger oben auf dem Fenstersims abgelegt hatte, hat mir dann eine Runde geangelt, um das endlich mal zu probieren, wie das so schmeckt. Die war aber schon gar nicht mehr geraucht worden, der hatte der Mensch wohl schon etliche Minuten nur so im Mund bewegt. Mir war voll mit Sabber und dieses bittere Zeug habe ich da rausgeschlürft in dem Moment und natürlich sofort gespuckt und mir geschworen, dass sowas nimmst du nie wieder. Naja.
Und hast du jemals geraucht?
Ja. In meiner Jungsbande, da haben wir immer Friedenspfeife geraucht und später auch mir das angefangen anzugewöhnen, besonders viel, wenn im Plattenstudio die Sachen gemischt wurden. Da waren alle so nervös, dass sie dann im Gang rumstanden und alle gepafft haben wie die Blöden. Und irgendwann merkte ich, das tut mir nicht gut, dass meine Stimme kratzt. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche es eigentlich auch gar nicht. Habe ich aufgehört.
Ist ja auch besser so, ne?
Ja.
Vielleicht lebt man dann länger und der Tod kommt später.
Könnte sein.
Geschickt verbunden, das Thema Leben und Tod. In einem Satz hast du gemerkt.
Ich habe es immerhin ein bisschen zum 72. Lebensjahr jetzt
geschafft. Ja.
Aber das hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan, so früh so etwas wie Ende des Lebens konfrontiert zu werden, mir die Trauergottesdienste anzuhören aus dem Leben der Menschen, die da im Sarg vorne lagen, einige Details zu hören. Und dann wurde ich auch traurig, weil die alle schluchzten. Und ich saß oben auf der Empore, wo ein Cellospieler, der dort ab und zu eine seiner drei Stücke spielte, aus seiner Aktentasche die Eule, die Satirezeitschrift, rausholt und vor sich hin kicherte, und unten wurde geweint und ich dazwischen. Und irgendwann, ich wusste dann, dass die Stelle, wenn ich da aufstehen musste, runtergehen, das Kreuz rausnehmen aus der Arretierung und auf die anderen warten. Und dann lief mein Vater und der Friedhofsmeister hinter mir her und flüsterten mir zu, wo ich jetzt lang gehen soll. Und dann stand ich da noch ein bisschen am Grab rum und hab das immer miterlebt. Und wenn dann eins unserer Tiere gestorben war, dann wusste ich, was ich so zu tun habe. Wenn ich dann sage und Land reinwerfe in die Grube, Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Also nicht nur vom Herangehen ans Leben als jemand, der christlich denkt und eingestellt ist, sondern du hast das wirklich ganz praktisch schon erlebt. Das ist ja wirklich ein Ding. Ja. Ich gehe ja daran, das hast du ja gehört, dass ich sage, für mich ist das ein interessantes Thema insofern, als dass ich sage, wenn er dann da ist, der Tod, oder wenn er naht, dann ist zu spät. Also lieber vorher was machen. Also das ist so meine Herangehensweise. Und du hast ja gemacht und getan und bist nach wie vor dabei. Du stehst nach wie vor weiter auf Bühnen vor Menschen, singst und kannst es auch gar nicht lassen.
Nee, das gibt meinem Leben schon viel Inhalt und Bedeutung auch. Ich bin ständig mit Leuten in Kontakt. Auch nach einem Konzert kommen dann noch anrührende Meldungen zurück oftmals. Ich bin da wirklich verwöhnt mit positiven Rückmeldungen. Das hatte ich mir meinem Vater gewünscht, der oft darunter litt, dass er dachte, das ist alles vergeblich, was ich hier mache. Er kriegte wenig Rückmeldung.
Als Pfarrer.
Aber auch Autor hat Erzählbände herausgegeben. Und daher hätte er sich manchmal gewünscht, dass er da öfter mal mit Leuten ins Gespräch kommt. Der dachte, die kaufen immer meine Bücher und verschenken sie. Aber gelesen tut's da wahrscheinlich selbst kaum jemand.
Ja, da hast du natürlich viel Resonanz und du hast ja schon zu DDR-Zeiten warst du so einer der bekanntesten Liedermacher und auch Buchautoren, Kinderbuchautoren. Und irgendwie hat sich das gehalten, ne? Gab's dann irgendwann einen Bruch so nach der Wende für dich?
Eigentlich wenig. Hätte ich mehr erwartet. Mhm. Ich hatte ja ganz große Rosinen im Kopf, nachdem ich mit La de Passage die Platte damals im Meißner Theater aufgenommen hatte, kam eine Open-Air-Tour und dann dachte ich, das nächste, wenn wir wieder in 2 Jahren eine Open-Air-Tour machen, dann nehme ich noch 10 Animateurinnen und Animateure mit. Und dann machen wir ein ganz großes Ding. Da werden Drachen über dem Gelände aufsteigen. Da bilde ich aus den 12 Leuten einen Chor. Über DT64 wurde da beworben. Sie sollten sich melden, wer Lust hat, da mitzumachen. Da haben sich 500 Leute gemeldet. Und mit Tobias Morgenstern habe ich dann sondiert, wen laden wir ein, haben wir dann in Berlin an einem Wochenende mit 24 Leuten hier so ein bisschen kreatives Zeug gemacht, Straßenkunst, das war ja noch DDR. Und da so Sachen, wo dann plötzlich vor den beiden jungen Frauen, die da unten in der Fußgängerunterführung am Alex standen, um sich herum einen Kreis aus Muscheln gebildet hatten und 2 so Heulschläuche über dem Kopf schwangen und so machten, dass sie wahrscheinlich denken, das ist irgendeine Sekte oder sowas. Und ich stand mit dabei, aber so im Hintergrund, um zu gucken, wie reagieren Leute. Und da kamen 2 von der Stasi und standen dabei und warteten. Und dann
die hast du gleich als solche erkannt? Oder
ja, 2 Privatpolizisten, die dann sagten, was tun Sie hier, würden Sie bitte sofort Ihr Zeug nehmen und gehen. Mhm. Die haben überhaupt nicht reagiert. Die beiden haben tapfer weitergemacht, haben die Rohre geschwungen und weiter gemacht. Und die beiden Männer trauten sich aber nicht in diesen magischen Kreis aus Muscheln hinein. Das war wirklich doll zu beobachten, dass das Wirkung hat, so einen Kreis um sich zu ziehen und einfach weiterzumachen, die zu ignorieren. Und die wurden dann aber dann doch ein bisschen ungemütlich und ich bin dann hin und habe erklärt, dass wir hier was trainieren, so, weil wir nächstes Jahr Spektakel machen wollen, Open-Air-Konzert, und habe mich ausgewiesen und alles.
Das war also 89, ja?
Das müsste 89 gewesen sein.
Also irgendwie um die Wende rum oder was? Kurz davor?
Noch im Sommer.
Ja.
Und dann hatten wir in einem Garten einer Pastorin am Rande Berlins, haben wir dann so verschiedene Sachen trainiert. Da gab es auch das Zelt der Hüterin der Elemente. Also es waren schöne Ideen und Chor und eine Lichterprozession. Und also was haben wir eine Woche lang trainiert. Und dann kam aber die Wende und zu diesem großen Open-Air-Spektakel kam es nicht. Denn dann kamen die großen Bands der Welt zu uns keiner hätte sich für uns interessiert, also fiel das einfach sang- und klanglos aus.
Also dieses großartige Event gab es nicht, aber es gab ja Gerhard Schöne weiter.
Ja, da kann ich auch nicht klagen. Ich weiß von vielen Kollegen, die echt zu knabbern hatten. Nun war man in der DDR ja auch schnell rum. Ich musste mir immer wieder was Neues einfallen lassen und habe da zum Glück eben auch immer Kollegen gefunden, die irgendwie Lust hatten, was mitzumachen.
Du hast ja mit Zirkus Lila zum Beispiel doch eine ganze Zeit was gemacht,
genau.
Ne?
Die, diese Liederzirkus, dann
das ist das. Liederzirkus, genau. Das haben die Zirkus-Lila-Leute gemacht, ne? Aber auch andere Konstellationen gab's ja immer wieder so unter den Liedermachern. Und ihr hattet ja ordentlich zu tun zu DDR-Zeiten, ne? Kann man nicht meckern. Ja, ja. Und du sagst schnell rum, na gut, das Land war klein. Hast du dir jetzt die gesamte Bundesrepublik erspielt inzwischen?
Also nach wie vor bin ich mehr im Osten. Hier wissen die meisten mit meinem Namen irgendwie was anzufangen. Also da bin ich nach wie vor sehr dankbar, dass ich da ein treues Publikum habe. Die Mehrzahl meiner Zuhörerschaft sind doch Leute, die mit mir gemeinsam alt geworden sind.
Na und deren Kinder und Enkelkinder könnte ich mir vorstellen.
Ja, die bringen sie
vielleicht
schon
sogar
oft mit.
Urenkelkinder inzwischen, könnte sein. Ne?
Ja.
Ich meine, du hast dich super gehalten, wenn ich es nicht auch nachgelesen hätte, dass du schon 72 bist. Ich hätte es nicht gedacht.
Sag bloß.
Aber ich selber bin ja inzwischen auch fast zu alt.
Vielleicht lassen wir mal lieber unsere Alterskomplimente.
Hat das auch was mit Verdrängung zu tun, ne? Ja, also du machst weiter Lieder, du schreibst weiter Bücher.
Nö.
Nicht so.
Das Letzte, was wirklich erzählerisch ganz nett geworden ist, ist das Buch Mein Kinderland, weil meine Kinder mich immer wieder gefragt haben, ich habe in zweiter Ehe 5 Kinder, die wollten gern irgendwelche Stories aus meinem Leben hören. Wenn ich einmal mit sowas anfange, dann haken die nach. Und bei jedem neuen Kind musste ich das nochmal wiederholen. Und das haben die sich gerne angehört. Und dann dachte ich irgendwann, das könnte ich eigentlich mal aufschreiben. Mhm. Und so entstand, weil der Begriff Kinderland mit meinem Namen schon irgendwie verankert ist in den Köpfen, habe ich dieses Buch genannt Mein Kinderland. Und die Jutta Mirtschin, die Grafikerin, die damals die Schallplatte illustriert hat, die hat auch das Buch illustriert. Also hatte das eine Art Wiedererkennungswert. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Ansonsten erscheinen von mir doch im Moment am ehesten mal Songbooks. Und dann gibt's noch etwas, was ich erst als Hörspiel geschrieben hatte, die Großerfindung des kleinen Herrn Musselbach, das kam auch als Buch raus. Also mit Büchern ist es wenig.
Ist wenig, aber du singst deine Songs, deine Lieder. Darf ich fragen, wie alt deine Kinder jetzt sind? Von bis?
Ja, die jüngste ist 16, der älteste 24.
Die 5. Mhm. Und das allerälteste Kind?
Aus erster Ehe, die Katharina. Die ist 1987 geboren.
1987, dann ist sie 37.
Aha.
Mein Sohn ist 86 geboren, insofern weiß ich das ungefähr. Mhm. Ah ja, und da hast du ja nochmal ordentlich zu tun gehabt, so mit Kindern und so. Ja. Aber das scheint ja nicht nur in Liedern deine Profession zu sein, sich mit Kindern zu beschäftigen.
Ja, und jetzt, wo nun die Ersten das Haus verlassen, wachsen immer wieder Kinder nach, weil meine Frau und ich, wir haben uns gemeldet beim Jugendamt als Bereitschaftspflegeeltern. Immer eine Zeit lang sind dann Kinder, die wir auf dem schwierigen Weg begleiten, von wenige Monate alt bis das älteste Kind war 8. Ja, und da haben wir jetzt schon in den 2,5 Jahren 11 Kinder bei uns betreut. Das letzte ist mit einem halben Jahr zu uns gekommen, war 1,5 Jahre da. Und die Kinder, die jetzt länger da waren, wieder loszulassen, das ist von allem das schwierigste Problem, wenn die einem schon ans Herz gewachsen sind.
Ja.
Aber weil ich schon so alt bin, war das so ein bisschen die Bedingung, nicht so wie adoptieren, also nicht nochmal Kinder, die bei uns ihre ganze Jugend verbringen, sondern wenn dann eben eine gewisse Zeit, die ja auch oft sehr, sehr wichtig ist, dass man ein gutes Zuhause gibt, so lange, bis sie entweder zu den leiblichen Eltern zurückkehren oder eben in Dauerpflegefamilie aufgenommen werden.
Hält euch das auch irgendwie jung, dass immer wieder so kleine Menschen?
Also ob ich nur jung würde, aber doch sehr lebendig. Und meine Frau hat wirklich sehr, sehr viel Geschick mit Kindern und großes Einfühlungsvermögen, ein großes Herz. Und für die ist es auch genau die richtige Beschäftigung. Und das gibt ihrem Leben so den richtigen Schwung und die richtige Aufgabe. Deshalb unterstütze ich das aus vollen Kräften mit. Mhm. Wenn ich alleine wäre, kommt ja sowieso meistens nicht in Frage bei Männern, dann würde ich es nicht machen. Aber
das ist ja auch anstrengend, oder?
Ja.
Hut ab, dass ihr das macht, finde ich.
Vieles bleibt dann auch liegen in dieser Zeit. Manche Kinder sind auch, gerade unser letztes Pflegekind, war derartig sportlich, wissbegierig. Du warst ständig in Alarmbereitschaft. Wo ist er jetzt? Ach, wir müssen unbedingt noch den Ententeich umzäunen und wir müssen das und also die Türen alle gesichert, ob Schranktüren oder Türen nach draußen, ein neues Tor gebaut dort, wo zum Carport noch offen war. Und trotzdem, also einen Tag war meine Frau mit ihm im Krankenhaus und da war ein Kinderbett, was bis knapp unter die Decke ein Gitter hatte und da ist er dran hochgeklettert. Und wäre fast drüber, hätte nicht die Mitbewohnerin im Zimmer gesagt, guck mal da oben, der klettert da drüber.
Also kommt man ja dann manchmal auch körperlich an die Grenzen, oder? Ja. Ja, Mensch, das finde ich ja super. Du engagierst dich ja außerdem noch in allen möglichen anderen Zusammenhängen, habe ich gelesen. Also Entwicklungshilfeprojekte. Was machst du da konkret?
Das habe ich fast alles unterdessen aufgehört.
Okay,
das war
so
eine Zeit
gemacht,
meines Lebens. Es war meistens sehr gut gemeint. Aber irgendwann muss man da auch anfangen auszusortieren. Das ist jetzt nicht mehr so richtig deins. Wenn ich nur noch sozusagen Aushängeschild bin, wenn ich bei irgendwelchen Aktionen mein Kopf da drauf ist und ich dann 5 Sätze formuliert habe zu diesem Projekt, viel bringt das dann auch.
Also es war zu wenig inhaltlich für dich oder zu wenig Substanz und also dann so der Grüßaugust oder was?
Ja, gerade bei UNICEF war das so ein bisschen so, wenn du da Botschafter bist. Dann ist das oft eben mehr so was Symbolisches, dass man dahinter steht. nach wie vor habe ich zwei sogenannte Patenkinder in anderen Ländern. Und einmal hatte ich über Goethe-Institut die Möglichkeit, nach Brasilien zu reisen. Und da habe ich zwei meiner symbolischen Patenkinder dann auch besuchen können. Das war sehr, sehr schön. Ich bin ganz beglückt wieder weggereist, weil in beiden Fällen, einmal war es ein kleiner Junge, sonst habe ich mit denen nie Kontakte aufgenommen. Das war immer nur das Geld überwiesen, weil ich da im Zweifel bin, ob das so gut ist, wenn dann vielleicht auch falsche Erwartungen an eingestellt werden oder zu große Erwartungen. Aber in dem Fall, der Junge war so stolz, ich habe da so ein bisschen dort vor denen gesungen. Und dann sowas wie, ich fühle es im Magen, oi, oi, ich fühle es im Rücken. Und dabei so pantomimisch das alles, ja. Ich fühle es hier, ich fühle es da. Und dann aufgefordert mitzumachen und das hat ihm natürlich Spaß gemacht.
Ja.
Und dieser Junge war stolz wie sonst was, dass so ein verrückter Onkel da aus Europa hierher kommt, um ihn zu besuchen. Und bei dem Mädchen, die war 14, das lief geradeaus, kurz davor hatte sie ihre Kommunion und zeigte mir ganz stolz das Kleid, ein wunderschönes weißes Kleid, was sie selbst genäht hat und auch ein bildschönes, dunkelhäutiges Mädchen. Und das sah wirklich prinzessinhaft schön aus. Naja, so habe ich mich überzeugt, das ist alles echt und das Geld landet wirklich dort und ist eine gute Sache.
Gerhard, dieses mit dem Gesicht zum Volke, 88, für mich hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Das war ja ein Lied, was du geschrieben hattest in Nicaragua, richtig? Oder zumindest aus Erlebnissen einer Reise in Nicaragua. Und das war dann aber so ein Synonym für die Situation in der DDR, richtig?
Ja, also ich wusste über diese Veranstaltung, die damals die Sandinisten machten, die hieß eben mit dem Gesicht zum Volke, nur auf Spanisch das Ganze.
Ja.
Wusste, dass es das gibt, weil ich einen Dokumentarfilm aus Schweden gesehen hatte darüber und war da schon begeistert. Und als ich dann dort war vor Ort, nannte sich Buchfestival und die DDR hat dieses erste Buchfestival in Nicaragua unterstützt, indem sie die Kinderbibliothek gespendet haben. Und das war eine Art Buchmesse, bloß damit die Schwellenangst der Bewohner gar nicht erst entsteht, war das auf dem Marktplatz an Ständen. Und der Bofinger und ich, wir sind beispielsweise zur Eröffnung der Kinderbibliothek, er hat wie so ein Schnellzeichen an die Tafel gemalt, ich habe gesungen, so dass man bei manchen Liedern gar keinen Dolmetscher brauchte. Dort haben die uns dann eingeladen zu so einer Veranstaltung mit dem Gesicht zum Volke. Das war, immer sind irgendwelche Mitglieder der Regierung in einem Ort Nicaraguas gefahren und dort war dann auf dem Markt eine kleine Bühne aufgebaut und die Leute konnten die Minister oder wen auch immer befragen und auch die vielen kleinen Rundfunkstationen, die es damals gab. Das war doch alles noch sehr frei und sehr demokratisch und auch sehr kritisch. Da haben die meinetwegen Minister für Bildung früh abgepasst vor seinem Ministerium und gesehen, der kommt nach 10 erst ins Ministerium. Bei ihm müsste es ja eigentlich um 8 losgehen.
Ah.
Und dann so die Fragen gestellt. Also das war echt erstaunlich für jemanden, der aus dem Osten kam und wusste, das geht auch ganz anders. Das hat mir deshalb sehr gefallen. Und deshalb habe ich das in diesem Lied ausgedrückt. Mir war ja klar, da Nicaragua den sozialistischen Weg einschlug und ich das jetzt in dem Lied besonders würdige, werden sie mir es nicht verbieten können.
Geschickt eingefädelt. Mit dem Gesicht zum Volke, nicht mit den Füßen in der Wolke. Da so viel fällt mir noch ein. Wie geht's weiter?
Wurde immer wiederholt. Mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, mit dem Gesicht zum Volke, ja. Und dann kam eben das Erzählerische.
Was du eben gerade auch angedeutet hast. Also, dass die Politiker da zum Anfassen so waren und so. Gerhard Schöne und diese Zeile sind für mich immer eins neben allem, was ich natürlich auch noch von dir weiß oder mich noch erinnere. Mir ist jetzt auch gerade das Buch in die Hände gefallen, wo du ja auch drin bist. Liederleute, 87 zusammen mit Wilfried Bergholz geschrieben, im November, und zwar Ende November 89 erschienen. Also besser hätte man es nicht treffen können, so ungefähr wie du beschrieben hast, dass dann die großen Bands nach der Wende kamen, so ungefähr kamen dann eben auch andere Bücher. Aber immerhin, es gibt es noch und schau, du in jungen Jahren.
Ja.
Ohne Hut.
Genau, dann hatte ich es noch nicht nötig, den Hut aufzusetzen.
Lieber Gerhard, ich freue mich wirklich, dich so lebendig zu erleben, dich so offen zu erleben. und will dann doch aber nochmal zu dem Thema kommen, was wir ja gleich am Anfang hatten. Ich frage ja die Menschen, ob sie sich über den eigenen Tod Gedanken machen, wenn ja, in welcher Weise, und ob sie vielleicht ihre eigene Rede halten wollen, wenn es denn um den Abschied geht. Wobei, bei dir könnte man ja Songs spielen, ne?
Ich habe eine Menge Lieder, die da passen nur so wie: Irgendwann siehst du zum letzten Mal Schnee, irgendwann trinkst du den letzten Kaffee.
Ja.
Streichelst den Hund, tanzt durch den Saal, alles, alles gibt's ein letztes Mal. Und ich bin auch relativ zeitig an den Gedanken, dass unser Leben eben begrenzt ist, durch meinen Vater vor allem auch, ja, meine Eltern gewöhnt worden. Jedes Mal, wenn ich von meinen Eltern Abschied nahm, dann haben sie mich umarmt und haben gesagt, wir wissen ja nicht, ob wir uns wiedersehen, so Gott will und wir am Lebenden sind. Und das fand ich aber auch richtig. Insofern ist mir das auch nie so ganz selbstverständlich gewesen. Wie oft bin ich mit dem Auto spät nachts noch nach Hause gefahren oder zum nächsten Ort? Ich hatte schon mehrmals Sekundenschlaf, bin einmal mit dem Auto an einen Baum gekracht. Deshalb führe ich immer eine Schlafmatte im Auto mit, mein Lieblingskissen, das meine Frau bestickt hat, mit ihrem und meinem Gesicht. Also so bin ich in Gedanken sogar bei meiner Frau, während ich unterwegs irgendwie auf einem Parkplatz
mal kurz
mal eine Stunde Ruhe.
Ja, ja, das ist gut, das mache ich auch.
Ja.
Und danach ganz doll recken, machst du das auch?
Ach so, ne,
Mund auf, nicht. Augen ganz weit auf, ganz doll recken.
Ja. Ja. Ich singe dann auch viel im Auto, aber meistens die Scheibe runter und singe laut.
Ja.
Und deshalb ist es für mich nach wie vor eine Art Geschenk, solange ich am Leben bin. Und so gibt's auch etliche Lieder, zum Beispiel das ist wunderbare Lied von Violetta Parra, Gracias a la Vida,
oh ja,
wo ich mal eine Nachdichtung gemacht habe.
Ja.
Und dann gibt's auch ein neues Lied, es ist auch Ich sage Dank, wo ich für alles mich bedanke, was mein Leben wertvoll macht, angefangen vom ganzen Universum, in dem unsere kleine blaue Murmel schwebt, bis zu den Meeren und den Quallen, Pflanzen, Fischen darin. Ich bedanke mich für den Kirschbaum, der noch immer Früchte trägt, obwohl ich ihn schon vor 2 Jahren umsägen wollte. Den wilden Wein, der die Hauswand emporrankt und unser Haus kühl hält. Sogar für den Sturm, der auf dem Dachboden an den Balken rüttelt, dass ich Angst kriege. Und dann wird mir klar, nicht alles kann man absichern. Es ist auch gut, sich sozusagen manches vom Leben bescheren zu lassen, egal wie es ausgeht, man weiß es nicht. Und also ist das doch ziemlich prall gefülltes Lied mit Situationen, bis hin zu, was weiß ich, meine Kinder, die durchs Schlüsselloch Seifenblasen machen und mein Leben bereichern und die Gitarre und mein Lieblingsfilm, mit dem ich gern Briefe nach wie vor schreibe und so.
Also da ist quasi nochmal alles so drin, ja?
Alles aufgezählt, wofür ich dankbar bin.
Schwarz hören.